Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Woche bekommen Sie, wie in der letzten Woche versprochen, den zweiten Teil des Interviews mit Physiotherapeut Matthias Rother zur frequenzspezifischen Mikrostromtherapie in der physiotherapeutischen Praxis. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, den finden Sie bei uns auf der Internetseite luxamed.de. Einfach mal auf Blog und News gehen. Dort finden Sie alle Podcasts, die wir haben und natürlich auch auf allen gängigen Anbietern wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Dort ist natürlich auch der erste Teil gelistet, denn es macht eigentlich Sinn, sich erst den ersten Teil anzuhören und dann eben diesen zweiten Teil. Ja, ich hatte es ja erwähnt, das Interview ist in insgesamt drei Teile aufgeteilt worden. Bedeutet, in der nächsten Woche kommt der letzte und dann auch nächste Teil dieses Interviews. In dieser Episode geht es mal wirklich um die Praxis. Also wie hat sich das Vorgehen von Matthias Rother verändert in nun den über 20 Jahren, in denen er die Mikrostromtherapie einsetzt in seiner Praxis? Es geht auch um das sagenumwogene Kochbuch zur Elektrodenanlage und warum beispielsweise symptombezogene Anlagen eigentlich oftmals nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Es geht um wichtige Schlüsselpunkte, die durchaus bei der Therapie beachtet werden sollten. Und er erklärt eben in dieser Episode, Schritt für Schritt, wie sein Konzept der systemischen Elektrodenanlage aussieht und warum gerade Frequenzen des Mikrostrom oder die Frequenzen des Mikrostroms, je nachdem wie man das jetzt sieht, das zentrale Steuermedium in unserem Körper so gut beeinflussen können und wie er eben dieses zentrale Steuermedium nutzt in seiner Therapie mit Mikrostrom, eben mit Luxamed, Mikrostrom und der LED-Lichttherapie. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei diesem zweiten Teil des Interviews mit Matthias und wir hören uns dann noch einmal ganz kurz zum Schluss dieser Episode. Ja. Spannend ist auf jeden Fall nochmal auch eine andere Sichtweise. Ja, ich glaube, dass vielen diese Sichtweise jetzt gerade was die LED-Lichttherapie betrifft so gar nicht so klar ist und gar nicht so bekannt ist, dass man es eben auch ja als Trial and Error oder als Fehlersuchmechanismus auf eine schnelle und einfache Art und Weise betreiben kann.
Ja, richtig. Das ging mir vor vielen, vielen Jahren ging mir das nicht so viel anders. Ja. Wenn ich also ganz weit zurückdenke an meine ersten Berufsjahre, da hatte ich von solcherlei Dingen gar keine Idee, weil man das in der Ausbildung einfach schlicht und ergreifend nicht angeboten bekommt, nicht lernt. Ja, da muss man die richtigen Lehrer finden, die müssen einen über den Weg laufen, die einen die ersten Ideen davon geben, was das alles sein könnte, und dann muss man sich auf die Suche machen, muss man sich auf den Weg machen. Das ist ja auch am Ende für mich zumindest einer der spannenden Anteile in diesem Beruf. Ja, dass man da immer kreativ sein kann und auch sollte und muss und wenn man immer wieder an dieselbe Ecke stößt und bei Problematiken nicht weiterkommt, dann muss man da anfangen zu überlegen, so was kann ich mir da jetzt noch anderes Wegen auftun, um da vielleicht dann mal an Ziel zu kommen, damit man da Therapieerfolge für die Patienten erzielen kann. Das ist für mich ein Weg einfach. Mir ist das auch nicht alles vor die Füße gefallen, was ich heute anwende oder was wir in den letzten Jahren in unseren Seminaren da angeboten haben. Das ist mir auch nicht vor die Füße gefallen. Das ist auch viel Nachdenken gewesen, viel grübeln, viel wälzen, viel Literatur wälzen und Aufsätze, Fachaufsätze lesen und dann arbeiten, testen, probieren und dann hat man hier und da im ganz normalen Praxisalltag auch mal so irgendwelche Aha-Erlebnisse, wo man gar nicht drauf kommt und sagt, ups, was ist das jetzt? Und dann im Nachgang analysiert man das nochmal, so, was hast du da jetzt gemacht? Und das Ergebnis gewesen, aha. Und dann gleicht man das mit der Fachliteratur ab, mit der Anatomie und guckt nochmal und sagt, ah, okay, gut, so hängt das zusammen.
Ja, da schließt sich dann dazu. Wie
man es irgendwo nicht nachlesen kann, aber so muss es dann zusammenhängen. Und so kommt man das Stück für Stück weiter.
Ja. Ja, das ist, ich hatte jetzt gerade neulich die Diskussion und ich glaube, da haben wir jetzt auch einen schönen Übergang dann zu dem nächsten Teil, nämlich zu der systemischen Anlage, die du ja entwickelt hast. Mhm. Aber ich hatte oder habe nicht nur neulich die Diskussion, ich hatte diese Diskussion oder die Nachfragen, Diskussion ist vielleicht ist ein bisschen zu falsche Wort, aber es geht ja auch, oder hatte auch in dem letzten Podcast mal darüber gesprochen, über die Philosophien, also im Plural auch, der Arbeiten mit, sagen wir mal, bleiben wir mal bei den Klebeelektroden, ja. Und viele fragen halt auch immer nach dem Kochbuch, nach der Rezeptkarteiliste. Also ich habe hier einen Patient, der hat eine Meniskusreizung. Wie soll ich dort die Klebeelektroden anlegen? Jetzt kommt der nächste Patient, der hat vielleicht auch eine Meniskusreizung und dann wird natürlich nach dem gleichen Schema wieder angelegt. Und ich habe immer oder probiere auch immer zu erklären, dass es natürlich nicht darum geht, hier nach einem Copy-and-Paste-Verfahren vorzugehen, sondern es ist, wie du es auch gesagt hast, wie du Mikrostrom für dich selber auch wahrgenommen hast in Form der Fortbildungen, die du oder der Bildung, die du dir selber damit zugetan ja hast schlussendlich. Dass halt eben dieses vorgefertigte Copy-Paste-Vorgehen einfach nicht funktionieren kann, aber nur bedingt funktionieren kann, weil es wirklich immer auch die Aufnahme des Ist-Zustandes ist, die Zieldefinition, wo will ich denn jetzt eigentlich hin mit dem Patienten und dann halt auch zu schauen, wie komme ich dorthin.
Richtig, das kann in meinen Augen so nicht wirklich zufriedenstellend funktionieren, weil jeder Mensch, jeder Patient ist einzigartig, individuell, jeder. Und also so dieses Copy and Paste, wie du das immer nennst, dass man eben Beispiel Meniskusreizung immer gleiche Anlage verwenden, dass sowas kann oder funktioniert für mich nur in zwei Fällen würde ich das machen. Und zwar der eine Fall ist postoperativ, direkt nach einer OP oder gut, lassen wir die OP raus, nehmen wir eine valide strukturelle Verletzung, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, sowas. Ja, das ist heftig, deutlich, klar, da ist das. Da ist das für mich akzeptabel und nachvollziehbar und auch durchaus von Erfolg gekrönt, dass man da immer das gleiche Anlageschema verwendet. Das ist der eine Fall. Das mache ich dann in solchen Fällen schon auch. Und der zweite Fall ist, das ist der Einsatz dieser beiden Systemanlagen, die ich mir da vor einigen Jahren mal ausgedacht habe und entwickelt habe. Da ist es wirklich Copy and Paste. Immer die gleiche Anlage, also eine von den beiden, je nachdem, welche Region ist betroffen. Da ist das Anlageschema unverändert. Das Einzige, was verändert wird, ist das Programm, also das ist immer individuell, was ich da nehme, die Programmwahl, ja, und dann vielleicht additiv die manuellen Behandlungstechniken, die man da durchaus noch hinzufügen kann oder parallel machen kann. Da würde ich das machen. Ansonsten aber, oder allein, wenn ich so, ab und zu kommt das ja mal, dann einer eurer Vertriebler, der gibt dann mal einen Therapeuten meine Telefonnummer weiter, was ja auch so besprochen ist und alles gut ist, alles in Ordnung ist, wenn es dann mal Fragen gibt und die kommen da nicht weiter, dann rufen sie mich an und dann kriege ich eben so eine Diagnose, ja, der hat das und das, was soll ich denn anlegen? Da tue ich mich immer wahnsinnig schwer mit, weil die Informationen oft dann nicht ausreichen.
Ja.
Ich weiß da nie genau, also ich will da nicht über andere Kollegen schlecht reden, um Himmels Willen, das steht mir nicht an und ich bin auch kein Supergott, ich bin auch nur mehr oder weniger ganz normaler Therapeut, mehr nicht. Es ist immer die Frage, wie hat man das jetzt analysiert? Stützt man sich dann auf die Diagnose, die in einem Arztbericht steht, in einem MRT-Bericht, wo das ein bisschen detaillierter dargelegt ist? Oder worauf stützt man sich? Fragt man nur stützt man sich nur auf die Aussage des Patienten? Ja, da tut's mir immer weh. Weil wenn ich das und das mache, tut mir da immer weh. wie weit hat man das dann schon analysiert? Wo ist dann die Fehlerquelle?
Ja.
Ja, wo ist das eigentliche Problem? Und dann tue ich mich da immer schwer, so aus der Ferne irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich bemühe mich selbstverständlich darum und versuche dann immer möglichst detailliert nachzufragen, zu hinterfragen, dass man das vielleicht ein bisschen eingrenzen kann und vielleicht so rausfinden kann, warum da Anlage XYZ, welche jetzt auch immer, nicht funktioniert. Das ist da immer so die Problematik, da sehe ich immer so die Schwierigkeit einfach. Und wenn ich da mal auf mich gucke, ich habe das ja früher auch gemacht. Ich habe früher auch sehr symptombezogen angelegt, weil das so in den Anfängen das war, was ich gesehen habe, gehört habe, mir erzählt worden ist. Und dann hat das manches Mal auch nicht funktioniert. Ja, damals, das war so diese Trial-and-Error-Phase, diese Suchphase, diese Optimierungsphase und Weiterentwicklung, wo wir da so drin waren. Und da habe ich mich dann immer gefragt, so, puh, was hast du jetzt vergessen, was hast du nicht gefragt, was hast du übersehen, was hast du fehl eingeschätzt, um die Fehler einzugrenzen. Ich habe erstmal mich selber hinterfragt und habe mich das Gerät hinterfragt, weil das Gerät funktioniert, das weiß ich ja. Das funktioniert technisch einwandfrei und gesichert, und wenn ich Programm X oder Frequenz und Stromstärke X haben will, liefert mir das Gerät das. So, wenn das bei einem Pass, bei 10 Patienten funktioniert und beim 11. nicht so, dann kann es erstmal in zweiter Linie nicht, also in erster Linie erstmal nicht das Gerät sein. Es muss dann irgendwas anderes sein, was nicht passt dabei. Ja? Ja. Das ist immer so, das rate ich immer jedem an, ein bisschen selbstkritisch umzugehen, so, ja, was stimmt nicht, was hat man übersehen, wo hat man die Gewichtung vielleicht nicht angepasst. Das ist auch so, das muss man auch mal sagen, ohne irgendwas jetzt zu verschieben. Ein Allheilmittel ist auch so ein Gerät wie der Luxamed HD 2000 Plus nicht. Ja, das ist perfekt, ich verzichte da bestimmt nicht drauf, ja. Ich habe aber auch Patienten hier, wo das nicht das Mittel der Wahl ist. Wo ich mit Übungen mit den Patienten weiterkomme, wo ich das dann an eine Kollegin hier weitergebe oder eine zweite noch, die mit denen dann Übungsprogramme machen, und da profitieren die Patienten dann mehr davon. Das gibt es auch.
Ja, ja, es natürlich.
Patienten, die profitieren von manuellen Behandlungen, Hilfestellungen, manuelle Behandlungen kombiniert mit Licht, mit Mikrostrom. Ganz toll. Und bei anderen, ja, da ist das nicht so. Oder ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so. Da muss man davon weggehen, muss sie dann üben lassen. Wie auch immer, üben, jetzt dann zu definieren ist, ob das Übungsprogramme hier sind, eigener Sport, was auch immer, ja.
Ja.
Das muss man auch sagen. Also jetzt zu meinen, ja, man kriegt damit alles hin. Nee.
Ja. Nee, das wäre auch vermessen. Das ist ja auch, wenn man halt auch drüber nachdenkt, wie Mikrostrom wirkt. Es gibt ja die Aussage, die Wirkung
käme. Das kann so nicht sein.
Nein, ja, das kann so nicht sein. Es gibt ja auch
immer. Aber es wird leider oft erwartet.
Es wird erwartet, natürlich. Es ist auch so, ne, die Frequenz ist das Allheilmittel, was ja auch nicht stimmt, schlussendlich. Ja, ist ja nachgewiesen. Also, das ist physikalisch, biophysikalisch nachgewiesen, dass es eben nicht so ist. Es ist nicht allein die Frequenz, es ist auch der Strom. Es sind die Effekte der Polarität, vasodilatativ, vasokonstruktive Effekte, die dort auftreten. Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, an der Stelle gerade, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, eben den Punkt, wo du sagst, du arbeitest immer nach dem gleichen Schema, und zwar nach dem Schema dieser Systemanlage. Das ist ja, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, und das ist ja auch einer der Hauptpunkte, die wir in den die du in den Fortbildungen darlegst, zeigst und erklärst. Also erklär mal kurz, wie bist du einmal da drauf, was ist das? Erstmal, was ist diese Systemanlage überhaupt? Und was soll die machen?
Da muss ich ziemlich weit ausholen. Also ein Anstoß, warum ich mich damals auf den Weg gemacht habe, da eine andere Richtung einzuschlagen oder was anderes zu entwickeln, in der Hoffnung, dass es besser ist. Ein Faktor war diese immer wiederkehrende Diskussion, welche Anlage ist jetzt die beste für welche Indikation auch immer. Wie macht man das? Dann ist ja dieses Interferenz, Kanäle kreuzen, ein längs, ein quer. Nee, so soll man das nicht machen. Das muss auf jeden Fall diagonal sein. Und man muss mit der Diagonale, den Schnittpunkt, muss man exakt das Schwerzentrum treffen. Sonst funktioniert das nicht. Und dann, es gibt kein Ergebnis. Und ich habe mir immer gesagt, ey, das kann doch eigentlich nicht sein. Das kann nicht logisch sein. Nehmen wir uns vor Augen führen, wie der Strom wirkt. Der Strom wirkt über den Strom selber, der Mikrostrom, also die Mikroampere-Potenziale. Das ist das eine Medium. Das ist aber auch ja als Trägermedium erstmal zu verstehen. Und der andere große Wirkmechanismus ist die Frequenz. So. Und dann muss man sich noch vor Augen führen, wie Strom an sich überhaupt funktioniert. Ja. Und man kann einen Stromfluss im Gewebe oder durchs Gewebe so in dem Sinne, wie manche sich dann das auch immer wieder leider vorstellen, kann man nicht sicherstellen. Ich kann nicht eine Struktur, ob es nun Gelenk ist oder ein Muskel oder ein Organ, kann ich nicht direkt durchfluten. Das ist nicht möglich, das ist nicht machbar.
Ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck, ne?
Nee, man soll,
ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck.
Aber viele haben diese Vorstellung, aber ja, ich mache jetzt längs- und querdurchflutung im Gelenk und dann geht der Strom da durch. Das kann man sicherstellen, das ist dann aber der finale Stromstoß. Das sage ich ja immer in den Seminaren so ein bisschen zynisch. Da muss man das Strompotenzial abrufen, dann zischt und dampft es und dann fällt derjenige tot vom Schemel runter. Ja. Das funktioniert so nicht. Das
ist aber auch ein... Unter anderem ein wesentlicher Wirkmechanismus ist ja eben auch die Spannung, ne, die dahinter liegt. Da spricht auch so gut wie keiner drüber, macht sich keiner Gedanken drüber. Ich meine, alle reden über Mikrostrom, aber ohne Spannung gibt es auch keinen Strom. Aber ich glaube, das würde jetzt sogar zu weit führen. Ne?
Und dieses, ja, das geht jetzt ein bisschen weit. So, ja. Entschuldigung. So, das habe ich mir dann immer vor Augen geführt. Und dann habe ich mir vor Augen geführt, wenn die Frequenzen so ein wichtiges Medium sind, wenn jedes Gewebe im Körper, jede Struktur so eine spezifische Eigenfrequenz hat, dann muss es doch auch eine gewisse Relevanz haben, wenn wir auch zentrale Strukturen mit diesen Frequenzen belegen. Das war dann auch so eine Überlegung, die ich dabei hatte, wenn wir diese Einheit Rückenmark, Grenzstrang, Hirnstamm und so weiter und noch weiter hoch, wenn wir uns das vor Augen führen als zentrales Steuermedium des Körpers, es ist ja auch so, als zentralen Informationskanal, dann macht es doch eigentlich Sinn, wenn wir das mit integrieren in die Therapie wenn wir uns dann auch vor Augen führen, wie das mal eine in der früheren Firma ein Techniker mal gesagt hat, ja, am Ende ist es wurscht, wo man das anlegt, weil der Strom sucht sich seinen Weg, so wie er es am besten findet. Der nimmt ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das war für mich auch so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, gut, dann muss es aber eigentlich auch anders gehen und einfacher gehen. Und der nächste wichtige Faktor, der mir immer durch den Kopf geschwirrt ist, wie kann man das Ganze vereinfachen? Ja. Weil eben dieses ganze Thema Elektrodenanlage optimiert, so viel Verwirrung bei den Kollegen und Kolleginnen einfach immer wieder verursacht hat. Ja. Wo ich mir gesagt habe, wir müssen da irgendwas Einfaches finden, wo man nicht groß nachdenken muss und wo es einfach nicht kompliziert wird, was dann auch, wenn man jetzt an Praxen denken, die so entsprechend organisatorisch strukturieren, was dann auch einfach delegierbar ist. Ja, und so habe ich dann diese beiden Systemanlagen entwickelt. Es war ursprünglich mal drei, die eine habe ich dann schnell wieder verworfen, weil die keinen Sinn gemacht hat, aber es sind zwei Anlageschemata und eins davon benutze ich zu sicherlich 80%.
Ja.
So einfach ist das. Und wie es genau gemacht wird, das werde ich gleich noch beschreiben. Und Was bei diesen beiden Schemata auch noch ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil ist für denjenigen Therapeuten oder Therapeutin, die manuell arbeitet an der Struktur. Ich mache das fast immer parallel. Also ich habe das eher selten, dass ich Patienten manuell behandle und anschließend an das Luxamed-Gerät anschließe. Meistens geht das bei mir parallel. Das ist mit diesen beiden Systemanlagen aber auch gut möglich, wenn ich die anlege. Dann kann ich trotzdem das zu behandelnde Knie, die Hüfte oder Lendenwirbelsäule, Nacken, wie auch immer, trotzdem behandeln, weil da keine Elektroden sind, weil keine Klebeelektroden im Weg. Ja. Das ist für mich auch, also für mich als derjenigen, als Physiotherapeut, wir sind ja als Physiotherapeut im Prinzip Handwerker, ja, wir arbeiten mit unseren Fingern, unseren Händen, das ist für mich dann ein ganz, ganz wesentlicher praktischer Aspekt einfach, ja. So, soll ich mal zu den beiden Schemata genau kommen im Detail?
Ja, oder sagen wir mal, nehmen wir mal ein Schemata, was du so, als du hast ja eben gesagt, du hast eins von diesen beiden Schemata, die du, was du hauptsächlich
was benutzt. Ich hauptsächlich,
genau, ja, das ist mal jetzt, es geht eigentlich weniger darum, weil ich glaube, so sehe ich das zumindest, der wesentliche Aspekt in diesem Arbeiten ist ja auch, dass es geübt wird, ja. Und deswegen machen wir auch die Seminare. Aber mal so grob anreißen, wie du sozusagen, wie du vorgehst, also wie die Anlage im Prinzip so grob ist, sagen wir mal. Ne? Bezogen jetzt immer mal als Beispiel. Du kannst es ja auch, wir haben es ja auch jahrelang mit dem Klinikmaster gemacht, mit dem HD 2000, mit dem HD 1000, HD 3000, und jetzt ja, mit dem HD 2000 Plus. Bleiben wir mal beim HD 2000 Plus und dass du an dem Beispiel einfach mal kurz erklärst, gar nicht so sehr detailliert, einfach mal grob erklärst, was so die Vorgehensweise ist.
Ganz grob, also diese Systemanlage 1, das ist die Gesamtanlage, da lege ich den A-Kanal, die beiden Kohle vom A-Kanal lege ich an die Füße an, Bereich Außenknöchel, ganz schematisch, ganz harte Spitze einfach. A-Kanal, Außenknöchel, den B-Kanal an die Innenknöchel oder Fußsohle, das kann man dann noch individuell machen, aber bleiben wir mal so, Innenknöchel, B-Kanal. Der C-Kanal entlang der Wirbelsäule, das heißt vom Sacrum, Kreuzbein bis zum Nacken hoch, paar Ansatz, oder noch ein bisschen weiter geführt, vorne auf die Stirn gesetzt. Und der vierte, der D-Kanal, zentrale Linie von der Symphyse hoch bis zur Schlüsselbeingrube. Das ist das Schema. Das ist alles.
Und was glaubst du, was jetzt, man könnte jetzt ja aus der Anlage verschiedene, wie soll ich das sagen, verschiedene Ansätze raussehen. Also Ansätze meine ich, wo glaubst du liegt, wenn du es überhaupt so genau sagen kannst, wo glaubst du liegt die primäre eigentlich Wirkung dort? Ja, sind es jetzt wirklich 100% genau bestimmte Punkte? Bleiben wir mal in meiner Außenseite Sprunggelenk, gibt es natürlich verschiedene wichtige Meridiane, wenn man in diesem Bereich der TCM beispielsweise denkt. Oder geht es eher in den Bereich wirklich der, zum Beispiel der lateralen Muskelketten, also ganz klassisch im Muskelketten-biomechanischen Bereich? Was glaubst du, was ist dort der, warum ist eben dieses Anlagekonzept so wirksam? Und was ist eine erklärbare Hypothese dazu?
Ganz vorneweg sage ich einfach ganz klar, das funktioniert, Punkt. Im Prinzip erwische ich damit alle Strukturen. Klar haben wir, das haben wir in früheren Jahren viel diskutiert, oder ich habe das in ganz, ganz früheren Jahren, habe ich da auch mal Schemata dann angeboten bekommen oder gezeigt, wo sieht, ja, wir können genau den Meridian entlang legen und so weiter und so fort. Oder hier, dann legen wir genau an der Lymphbahn entlang. Ja, strukturell, so schematisch kann ich mir das so imaginär herleiten und vorstellen, ja. Aber ich kann sicherlich nicht differenzieren. Beispiel, nehmen wir mal die Innenknöchel. Gut, da haben wir noch mehr. Da haben wir, Da haben wir drei Meridiane, die da hochlaufen. Da haben wir eine Muskelkette, die da hochläuft. Da haben wir eine Faszienlinie, die da hochläuft. Da haben wir den Anfang der Lymphbahn des Beines, der da hochläuft. So. Und wie soll ich jetzt wissen, welche dieser Strukturen am meisten auf den Strom anspringt? Ich habe da noch eine gewisse Möglichkeit oder die Möglichkeit, nicht eine gewisse, ich habe die Möglichkeit, das über die entsprechende Programm-Frequenzwahl ein bisschen zielgerichteter zu steuern. Ja. Das habe ich schon. Am Ende vom Tag weiß ich aber nicht, ob das wirklich genau da ankommt, wo es ankommen soll. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Man kann es so hundertprozentig nicht differenzieren. Man kann nicht sagen, ich will jetzt nur den Meridian behandeln. Das wird nicht klappen. Ja, weil alle Gewebestrukturen miteinander vernetzt sind. Alle Gewebestrukturen kommunizieren untereinander. Und die angebotenen Frequenzen gepaart mit den Strömen oder Stromstärken, die dazu in dem Programm enthalten sind und der Polarität der vorgewählten oder automatisch vom Gerät vorbestimmten, basierend auf der Messung, Polarität angeboten bekommen. Die Strukturen nehmen das auf, die das gebrauchen können, die da anspringen darauf und die, wo das nicht notwendig ist, die werden das nicht annehmen. Da wird der Strom vielleicht dran vorbeifließen und das war's.
Ja.
Ja. So. Und von daher, das ist so der eine, wo jetzt habe ich so halb den Faden verloren. Okay. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, warum funktioniert das so gut? Wenn wir die ganz peripheren Anlagen, wenn wir die A-Kanal, rechter Außenknöchel, linker Außenknöchel nehmen. Das heißt, zwischen diesen beiden Punkten läuft der Strom. Das heißt, wo läuft er dann durch? Der läuft an einem Bein hoch und irgendwo im Beckenbereich wechselt er die Körperseite. Das heißt, das ist eine ganz systemische Durchströmung mit dem Strom. Genau dasselbe gilt für den B-Kanal auf der Innenseite. Das geht auch hoch zur Zentralachse, zum Becken, zur anderen Seite runter. Das ist für mich das Systemische daran.
Ja.
Wo ich dann eben diese Strukturen, die ich vorab beschrieben habe, Lymphbahnen, Meridiane, Ketten, Muskelketten, Faszienzüge und so weiter, wo ich das einfach im System, im gesamten Verbund anspreche. Ja, und dann dazu die beiden Anlagen, die Linien, die dorsale und die ventrale Linie, eine Zentralachse hoch am Rumpf. Das ist für mich da auch eine ganz zentrale Regulation mithilfe der applizierten Ströme. Denn alle Fehler, die werden sich in irgendeiner Art und Weise entlang der Wirbelsäule finden oder darstellen. Umgekehrt von dort aus auch wieder reguliert werden. Ja. Weil die ganze Umschaltung oder Steuerung passiert ja in der Wirbelsäule, im Rückenmark, im Grenzstrang.
Ja.
Das ist für mich das Systemische daran und das ist für mich auch die Erklärung, warum das funktioniert, denn es funktioniert. Da werde ich dann gern gefragt, ja gut, aber wie soll das denn, wenn ich da ein Knie operiert, Knie auch, ja, also was sehr Akutes, wie soll das denn da funktionieren? Funktioniert das denn da? Ja, das funktioniert da. Die einzige symptomatische Anlage, die ich dann da noch dazu appliziere, das sind die Lichtkörper. Die kommen dann in dem Fall da ans Knie. Die platziere ich da vor Ort. Das ist für mich das symptomatische Lokale, was perfekt funktioniert für mich.
Ja.
Und das ist das Einfache an diesem Anlagenschirm. Das ist einfach das Einfache und Sinnvolle. Ich habe dann alle anderen Strukturen, die ich zu behandeln habe, habe ich frei zur Verfügung, da stört keine Gewebeelektrode und nichts, das finde ich extrem praktisch.
Ich kenne ja auch die erstaunten Gesichter und die Ungläubigkeit. Auch von den Seminaren halt, was ich ja dann größtenteils als externer Beobachter, wenn man so möchte, erlebe, wenn es wirklich, wenn die Fragen dann kommen, ja auch, ja, wie, das ist jetzt alles, ne? Also kein Hokuspokus, kein Pülverchen hier, keine Moxerkerze hier und dort und so weiter, ja. Ja, eben, das ist das, und das ist ja das Einfache da dran, und ich glaube, das Einfache macht es auch wieder kompliziert, weil ich glaube, viele sind einfach gewohnt, in so unglaublich komplexen Strukturen zu denken, ja. Die glauben, jetzt muss alles...
Da stehen wir Therapeuten uns gerne auch im selbst im Weg.
Ja, ich habe
das ist auch ein Stück weit so dieser Mechanismus. Es muss ja immer wieder was, weil das Schöne ist und Positive ist, dass es immer alles im Fluss ist, und es gibt immer Leute, die machen sich auf den Weg und suchen und forschen und veröffentlichen dann wieder neue Arbeiten. Das ist toll. Und so kommen wir auch weiter und können auch immer mehr Dinge optimieren und verbessern und finden immer mehr Aspekte heraus. Auf der anderen Seite wird aber auch so manchmal wird das auch ja zu sehr verkompliziert. Ja. Da muss man sich und es gibt ja auch nicht wenige, die versuchen sich dann abzuheben, weil sie dann irgendwas ganz mehr oder weniger vermeintlich Tolles und Extravagantes da machen, aber weiß ich nicht, wir machen es uns da manchmal selber schwer, und im Prinzip ist es einfach zu behandeln. Also das Komplizierte für mich ist immer weit vorher rausfinden, was ist überhaupt hier zu tun, was liegt überhaupt an, wo ist eigentlich das Problem.
Ja.
Das ist für mich das Komplizierte. Hinterher, das Behandeln selber am Ende, das ist nicht besonders kompliziert, das ist kein Hokuspokus, ob es nun Anlageschemata sind oder Handarbeit mit den Fingern. Das ist mehr oder weniger nicht so doll kompliziert. Das ist vielleicht noch Übungssache und Erfahrung, dass man einfacher und schneller Strukturen findet und regulieren kann. Okay, das ist sicherlich so, ja. Aber kompliziert, weiß nicht. Nee.
Ja.
Kompliziert eigentlich nicht. Sollte es auch nicht sein. Also im Sinne der Patienten sollte es auch nicht sein.
Das war nun der zweite Teil zum Interview mit Physiotherapeut Matthias Rother zum Einsatz der Luxamed frequenzspezifischen Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie eben natürlich in der Physiotherapie. Ich hoffe, dieser zweite Teil des Interviews hat Ihnen gefallen. Noch einmal der Hinweis, das ist der zweite Teil gewesen eines insgesamt dreiteiligen Interviews. Den ersten Teil finden Sie natürlich auf unserer Internetseite www.luxamed.de, aber auch auf allen möglichen Podcast-Hosting-Anbietern wie Apple, Spotify und so weiter. Nächste Woche kommt dann der dritte und letzte Teil des Interviews, und ja, da möchte ich noch gar nicht so viel verraten, wird auf jeden Fall nochmal ein ultra spannender und, denke ich, auch krönender Abschluss dieses wirklich tollen Interviews. Wenn Ihnen dieser Podcast oder auch diese Episode gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch bitte auf Apple Podcasts, Spotify, Google, wo auch immer Sie uns hören. Schreiben Sie gerne auch ein paar Kommentare dazu. Wenn Sie Kritik haben oder Anregungen haben, können Sie sich natürlich auch gerne direkt an uns wenden. Alle Kontaktdaten und Informationen finden Sie einmal über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Episode und natürlich auch auf unserer Internetseite www.luxamed.de. Wenn Sie selber eine Idee haben zu einem Thema, worüber wir vielleicht auch gemeinsam in Form eines Interviews sprechen können, sagen Sie mir Bescheid. Das Ganze geht auch alles übers Telefon, über Skype oder andere entsprechende digitalen Medien, lassen sich auch solche Interviews sehr gut aufzeichnen. Ja, also wenn Sie da eine Idee haben oder selbst was erzählen möchten, super gerne einfach uns kontaktieren, und dann schauen wir, wie wir das Ganze hinbekommen. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören, ich danke fürs Einschalten. Folgen Sie unserem Kanal, folgen Sie uns auch auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter, natürlich auch auf YouTube. Und damit sage ich vielen Dank nochmal, bis zur nächsten Woche zum dann dritten und letzten Teil des Interviews mit Matthias. Bis dahin, ciao.